Heute ist Donnerstag, der 11. April 2024. Willkommen zur 292. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir gehen ja stramm auf die 300 zu, ne? Da müsste man sich ja theoretisch was einfallen lassen. Hast du da irgendwas in Planung, Hanna, zum 300?
Bisher nicht, nein. Mal gucken, vielleicht kommt noch was.
Na gut, dann gehen wir in die allgemeinen Hinweise über. Wir haben zwei Podcasts und zwei Newsletter. Das ist einmal der Podcast Foreign Times mit dem Newsletter auslandsbericht.de und die Mikroökonomen, die ihr gerade hört, mit dem Newsletter mikronews.de. Und wie ich gelernt habe, sollte ich ab und zu mal darauf hinweisen, dass beide Podcasts, also die Foreign Times wie auch die Mikroökonomen, zwar jeweils einen Premium-Abo haben, es aber auch, also das findet ihr auf den jeweiligen Seiten, aber es auch ein Steady-Gesamt-Abo gibt, das den einen oder die andere vielleicht interessiert. Findet ihr in den Shownotes. So, und ansonsten möchten wir uns natürlich auch dafür dann bedanken für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, den Zuspruch, die sozialen Netzwerke, die Kommentare, die Mails der letzten Wochen. Dafür vielen Dank. Und wenn ihr dazu noch Gedanken, Lob, Kritik, Hinweise, was auch immer habt, mh@mikroökonomen.de ist die E-Mail-Adresse. Freunde sozialer Netzwerke finden uns auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Manchmal mit OE und manchmal mit Ö, je nach Tageslaune des sozialen Netzwerkes. Hanna, worüber sprechen wir denn heute nicht?
Ich glaube, wir sprechen insgesamt überhaupt nicht über, über die FDP schon, aber nicht über Volker Wissing, sondern über jemand anderen von der FDP.
Was hat denn Volker Wissing angestellt, worüber wir nicht reden möchten?
Ja, er spart Geld bei der Bahn und gibt es für Flugtaxis aus. War letzte Woche, aber ihr habt ja letzte Woche versäumt, darüber nicht zu sprechen.
Also er gibt jetzt aber nicht so viel Geld, wie er bei der Bahn sparen will, für Flugtaxis aus, oder?
Nee, er muss ja insgesamt was sparen, so wie alle Ministerien. Das spart er bei der Bahn und bei Radwegen. Aber für Flugtaxis ist Geld.
Ja, warum nicht? In Dubai ist das gefragt. Mhm. Ich bin mir auch sicher, die Produktionslinie wird dann in Deutschland sein, ne?
Ja, also es ist der Schlager des deutschen Exports demnächst. Ich habe ein lustiges Buch gelesen, das kann ich später verlinken, aber jedenfalls, da ging es darum, dass es mal einen verrückten Herzog gab in Baden-Württemberg, der vorhatte, Elefanten in Baden-Württemberg anzusiedeln, um dann Weltruhm zu erlangen, der Zucht und dem Handel von Elefanten aus Württemberg. So ähnlich klingt mir das mit den Flugtaxis, um ehrlich zu sein.
Da hätte ich noch ein paar Anmerkungen aus Botswana hinzuzufügen. Die wollten uns ja, nicht ganz ernst gemeint, 20.000 Elefanten schicken, weil der Deutsche doch der Meinung war, den Botswanern erklären zu müssen, die ein Drittel der weltweiten Elefantenpopulation beherbergen, dass das Schießen von Elefanten ethisch nicht ganz korrekt sei. Vor allen Dingen nicht der Handel mit den Trophäen hinten dran. Da wollte man ein Exportverbot oder ein Importverbot in unserem Falle dann verhängen. Da war ich dann ausnahmsweise mal auf Christian Lindners Seite. Aha, der hat nämlich gesagt, ja stopp mal, ist ja Quatsch. Man hat da auch recht gehabt, wenn man da mal etwas näher reinguckt. Weil so eine etwas wilde Elefantenpopulation, die da mal kurzerhand so ein Dorf niederwalzt, könnte ein Problem sein, dessen man sich vielleicht etwas näher annehmen sollte, bevor man darüber richtet. Unabhängig davon hat Christian Lindner derweil natürlich auch wieder so viel Blödsinn anderer Natur geredet, wie zum Beispiel, dass Hanna mehr Überstunden machen soll, weil, also sie muss dafür motiviert werden.
Daran mangelt es im Wissenschaftssystem generell an Überstunden.
Aber wärst du motiviert, würdest du mehr Überstunden machen. Darum ging's.
Ich lasse mich sowieso zu sehr hängen. Ich arbeite ja auch nur Teilzeit.
Genau, und es ging natürlich auch um unbezahlte Überstunden. Also nicht, dass du jetzt da auch noch glaubst, reich werden zu können, so von wegen Motivation. Naja, damit wären wir auch schon beim ersten Thema, Saudi-Arabien. Da stellt auch fest, dass es gar nicht so reich ist, wie es glaubte sein zu können zu diesem Zeitpunkt. Ihr erinnert euch an unsere Zweifel, was die Finanzierungsfähigkeiten der saudischen Ausbaupläne betrifft. Das wirkte alles nicht stabil auf uns. Und kurz gesagt, wir hatten recht. Also mehr oder weniger offiziell wurde jetzt das Signature-Projekt von MBS verkleinert. Name NEOM, ne, also The Line, diese irre Stadt, die man da hinbauen wollte, die sollte zum Jahr 2030 1,5 Millionen Einwohner haben. Und das wurde jetzt runtergekürzt auf 300.000 Einwohner als Ziel. vorgesehen war, dass man so 320 Millionen Dollar investiert bis 2030, was ich schon leidlich wenig fand für die Ziele. Und das wird jetzt alles eingestampft. Es wird weniger Geld geben, man weiß nicht genau wie viel. Die News kam im Vorlauf zur Budgetentscheidung für 2024. Also da rappelt es wohl im Gebälk. Ist ja auch klar, wird alles teurer, Bau wird teurer. Allein schon deswegen wird man da sicherlich weniger ausgeben können. Aber auch so grundsätzlich hat man ja wahrscheinlich weniger Einnahmen, als man irgendwie mal dachte aus dem Öl. Jedenfalls wäre mein Tipp, dass man dann so als nächstes drüber nachdenkt, bei den Nachhaltigkeitszielen zu sparen, die diese sich selbst versorgende Wunderstadt haben sollte. Also es ist eine dieser Städte, bisher hat es ja keiner geschafft, die sich quasi selbst versorgt, obwohl sie in der Wüste gebaut wird. Naja, mal gucken, vielleicht kriegen sie es ja noch hin. Mein Tipp wäre aber, da setzt man dann einfach auf alte Technik, um dann irgendwie diese Stadt hinzusetzen und das wird dann auch billiger, als irgendwas Neues zu entwickeln. 300.000 Einwohner bis 2030 sind auch insofern spannend, weil NEOM war vorgesehen für die Asian Winter Games in 2029. Denkt man nicht, dass man das canceln wird, aber die Umgebung wird kleiner, vielleicht ändert man dann irgendwann doch nochmal den Standort, weil es dann woanders geiler aussieht. Also auch das wird nochmal interessant zu beobachten. Und mein Tipp wäre dann in der Folge, wenn ich mir da so andere Großprojekte dieser Art angucke, es könnte meines Erachtens darauf hinauslaufen, dass man so lauter Einzelprojekte hat, die man dann unbedingt durchziehen möchte, die aber nicht unbedingt kohärent nebeneinander liegen. Ne, also da ist mal was in Bergen, was fertiggestellt werden muss, weil Tourismus. Dann hast du unten irgendwo so ein paar Solar-Power-Plants, die dann irgendwie fertiggestellt werden müssen. Weil hat man ja angefangen, dann weiter hinten nochmal irgendwas anderes. Also so aus diversen Zwängen heraus wird man dann das eine oder andere fertigstellen. Und am Ende wird The Line vielleicht einfach nur eine Straße sein, die das dann alles verbindet, aber sicherlich keine kohärente Stadt, zumindest nicht in naher Zukunft. Kleiner Hint. In Indonesien schafft man gerade seine Hauptstadt ab, also es gab jetzt die erste Verordnung, Jakarta soll nicht mehr Hauptstadt sein, da baut man jetzt gerade auch was Neues hin. Auch eine interessante Geschichte, ist auch ein irres Projekt, aber ich glaube, das hat noch eher Chancen, irgendwann umgesetzt zu werden. In Ägypten fehlt es ja gerade am Geld, aber ist man ja mit seiner Stadt schon etwas weiter. Da will dann nur keiner hinziehen. Also es gibt dann auch noch andere Probleme, die es zu bewältigen gibt, wenn man sowas hingestellt hat. In dem Sinne, das wäre der Nachklapp zu Saudi-Arabien. Dann kommen wir mal zum Blick aufs Öl. Also es war mal wieder Zeit, nachdem der Ölpreis jetzt angestiegen ist, sich etwas näher damit zu beschäftigen. Also der Ölpreis ist in den letzten 3 Monaten um 15-20% gestiegen. Heißt, das Brent notiert irgendwo bei 90 Dollar und der WTI um die 86 Dollar. Warum? Nun, wir hatten ja in den letzten Folgen dazu immer mal wieder den Hinweis, naja, also da werden dann irgendwelche Maßnahmen von OPEC Plus und so weiter getroffen und die Saudis und die brauchen Geld und so weiter und so fort und sind da recht knallhart. Haben sie alles aufrechterhalten, aber keine weiteren Maßnahmen mehr getroffen. Das heißt, es gibt jetzt andere Faktoren. Und ein Schuldiger ist die Ukraine. Zumindest zum Teil. Denn wie ihr euch sicherlich erinnert, die Ukraine war sehr erfolgreich im Schwarzen Meer dabei, die russischen Kriegsschiffe so zu dezimieren, dass man wieder Getreide exportieren kann. Also recht gefahrlos. Und diese Strategie hat man jetzt einfach auf Ölraffinerien in Russland ausgeweitet. Es gibt lauter Drohnenschläge, Partisanenangriffe und sonst noch was auf diese Einrichtungen. Und das hat zur Folge, dass Russland weniger Öl verarbeiten kann, als es bräuchte. Was man daran sieht, dass Russland jetzt also nicht nur weniger Öl exportiert, als es vielleicht könnte. Dass aber vor allen Dingen Russland sich jetzt gezwungen sah, erstmals in Kasachstan Öl einzukaufen. Also Benzin und Diesel, um genauer zu sein. Weil das braucht man ja auch für den Krieg. Macht die Ukraine natürlich deswegen, weil sie möchte, dass weniger Treibstoff für die Kriegsmaschinerie zur Verfügung steht. Heißt auch, Russland kann seine Fabriken und Raffinerien da im Hinterland gar nicht sichern. Will sich auch gar nicht drum kümmern, deswegen machen die Fabriken und Raffinerien das jetzt selber. Das heißt, die suchen gerade nach Schutzmöglichkeiten, wie man sich da so absichern kann. Jetzt will ich dazu sagen, Ja, in Russland ist ja immer alles eins, ne? Also da geht jetzt nicht der Staat her und sagt, komm, wir bauen da mal ein paar Schutzanlagen hin, sondern das muss dann halt die Fabrik selber machen und der jeweilige Oligarch, der dahinter steht und quasi so ein bisschen da abdrücken, so indirekte Steuer oder was auch immer. Aber dafür verdient er natürlich auch. Das Ganze hat tatsächlich einen Einfluss auf die Preise, was man daran erahnen kann, und da gibt es ein Leak aus den USA, dass US-Intelligence bei den Ukrainern angeklopft hat und gesagt hat, ja Freunde, wollt ihr diese Angriffe nicht unterlassen, weil sonst steigt der Ölpreis, weil weniger Versorgung und so weiter. Naja, das wiederum, hoher Ölpreis, schmälert die Wiederwahlchancen von Joe Biden in diesem Jahr im Kampf gegen Donald Trump. Der Donald Trump, der keine Waffen an die Ukraine liefern möchte. Ich habe nicht gehört, was die Ukrainer darauf gesagt haben. Das enthielt der Leak nicht. Die Angriffe gehen aber weiter. Also von daher gehe ich mal aus, es hieß nein in der netten Formulierung. Und das sind natürlich auch die gleichen USA, die gerade nicht in der Lage sind, irgendwelche Waffen in die Ukraine zu schicken, was ihren Hebel für solche Bitten sicherlich auch nicht gerade hat wachsen lassen. Ne? Was die OPEC Plus wiederum betrifft, diese hat ihre Förderquoten einfach niedrig gehalten, wie eingangs erwähnt, wobei immer wieder durchsickert, dass sich nicht alle Staaten dran halten. Also nicht nur Russland, von dem wir ja wissen, dass es nicht so viel kürzt, wie es sollte, sondern jetzt von der Ukraine zurecht gekürzt wird, sondern auch andere Staaten hauen einfach mehr Öl auf den Markt, weil sie Geld brauchen. Die Einzigen, die wohl halbwegs stabil sind, sind die Saudis. Aber das werden wir dann in den nächsten Monaten sehen, wenn es da vielleicht auch noch mal ein paar mehr Zahlen gibt. Je höher der Preis ist, desto höher ist natürlich dann auch die Versuchung, mehr Öl zu pumpen. Und dann gibt es so eine indirekte Preisstabilität vielleicht. Nebst dem Problem in Russland ist dann auch noch die Nachfrageseite recht stabil. Unter anderem durch die Schiffe, die von den Houthis da umgeleitet werden, um es mal freundlich zu formulieren. Also dadurch, dass die Houthis die Schiffe da im Roten Meer gegen Suezkanal beballern, fahren die ja um Afrika unten rum und haben einen längeren Weg, brauchen also mehr Diesel. Heißt, mehr Öl wird verbrannt, was wiederum die Nachfrage treibt. Damit einher geht dann auch noch einer der Gründe, so eine leichte konjunkturelle Erholung in manchen Gebieten, wie zum Beispiel Deutschland, das sich jetzt so langsam wieder berappelt und mehr verbraucht an allen möglichen Ecken und Enden, aber auch Südkorea oder auch andere Staaten. Und dadurch ist die Nachfrage generell eher stabil. Also gute Nachrichten für die Wirtschaft im Grunde, gleichzeitig wieder schlechte Nachrichten fürs Klima, weil ja mehr verbrannt wird. In jedem Fall können wir dann auch sehen, dass dieser Fördereffekt aus den USA, der dafür gesorgt hat, dass die Preise Ende letzten Jahres dann doch nicht so hoch gestiegen sind, wie mancher gedacht hatte, sondern eher wieder runtergekommen sind, dass die jetzt dann auch nicht mehr die steigende Nachfrage wegpuffern können. Also da sieht man dann so eine gewisse Endlichkeit der Förderausweitungskapazitäten in den USA. Klingt weniger dramatisch, als es ist, weil ein Abfallprodukt von Öl ist Gas. Und in Texas brummt die Ölproduktion so stark, dass die wiederum jetzt ein Überangebot an Gas haben. Das wird halt einfach miterzeugt, muss dann irgendwo hin. Dann haben sie wiederum einen warmen Winter gehabt, das heißt, es gab weniger Abnehmer. Deswegen konnte man dann jetzt zuletzt in Texas Gas für minus $2 bekommen. Also die mussten das so weghauen, das Zeugs, dass sie einem dann auch noch Geld obendrauf gegeben haben.
Das ist ja schön. Das ist genau das, was man sich wünscht.
Ja, und trotzdem hat sich die Ölproduktion dann auch noch gelohnt, ne? Also das ist dann, da müsste man dann auch fragen, wie das den Preiseffekt aufs Öl dann wieder beeinflusst. Aber es hat sich für alle trotzdem gelohnt. Und dann kommen wir zu dem etwas schwierigeren Thema in dem Ganzen. Es gibt diverse Ängste, ich würde es mal imaginierte Angst, bezüglich einer Eskalation im Nahen Osten. Kurz gesagt, also kurze Erklärung, Israel hat ein diplomatisches Gebäude des Irans in Damaskus, also in Syrien, weggebombt und dabei einen hochrangigen Revolutionsgardisten, Klammer auf, aus dem Iran, Klammer zu, sowie weitere wichtige Herrschaften umgebracht. Am Anfang hieß es wirklich die Embassy, also die Botschaft sei weggeballert worden, aber es war wohl nur ein Gebäude auf dem Botschaftsgelände. Also ich konnte das irgendwie nicht aufklären, was genau da jetzt weg ist, aber ist vielleicht auch weniger wichtig als die Herrschaften, die es dabei erwischt hat. Iran versprach daraufhin Vergeltung, Ja, und im Grunde erwartet, also wir warten da jetzt schon seit ein paar Tagen drauf, dass die jetzt dann auch mal kommt. Und im Grunde erwartet da aber niemand was Kleines, sondern eher was Großes, weil Iran muss nur zeigen, dass sie wer sind und dass man sie ernst nehmen muss. So, und daher herrscht jetzt so eine gewisse Angst, dass wiederum aus dieser Vergeltung eine größere Eskalation wird, weil wenn man da eine Vergeltung betreibt, dann könnte es ja sein, dass man überzieht, und wenn man überzieht, dann muss die andere Seite sich auch wiederum Vergeltung verschaffen und dann ist man plötzlich in so einer Gewaltspirale und dann brennt der ganze Mittlere Osten. So ungefähr die Logik, die da immer besprochen wird. Warum betrifft das nun unser Öl und Gas und die Rohstoffpreise? Also bei einer Eskalation könnte Israel erstmal wieder sein Gasfeld dicht machen müssen. Also das haben sie ja, nachdem Hamas angegriffen hat, eine Zeit lang ausgesetzt, was dann wiederum zu größeren Problemen in Ägypten führte, die dann den Sommer über, nebst anderen Fehlkalkulationen, dann auch noch zusätzlich fehlendes Gas hatten und dann hier Stromausfälle täglich von 1 bis 2 Stunden durchs Land durchziehen mussten. Wenn die Eskalation kommt, könnte es dann auch in der Folge sein, dass Iran weniger illegales Öl verschiffen kann, Klammer auf, meist nach China, Klammer zu, und dann hat Iran auch noch damit gedroht, die Straße nach Hormuz dicht zu machen, weil in UAE irgendwelche Israelis sitzen würden. Und man macht das jetzt erstmal nicht, aber sobald sich die Situation ändert, könnte man das wieder tun. Wenn man da mal so ein bisschen auf die Karte schaut, Kuwait, Bahrain, Katar, UAE, da sind so ein paar Ölverschiffungsprobleme in Sicht. Also die kommen dann da schlichtweg nicht mehr raus. Aber kannst du überlegen, ob du dann so einen Tanker per Rad nimmst, ne? Also so einen Öllaster, und das dann alles nach Oman, nach Muscat verschiffst oder fährst und von dort aus verschiffst. Aber ich glaube, da sind die Kapazitäten dann auch nicht so riesig, sodass man daraus herleitend ein gewisses Risiko für steigende Ölpreise sehen kann. Da ist gerade sehr viel Gerede, Gewimmel. Es ist so ein bisschen unklar, die Lage. Iran selber hat sich, wie gesagt, noch nicht gezuckt. Ich würde da jetzt auch nicht alles glauben, was gesagt wird. Aber eine Aussage ist interessant, nämlich aus dem Iran selber. Dort sieht man den Angriff Israels, nämlich als Angriff der USA. Jetzt kann man wieder sagen, ja, das tun die ja immer. Ja, stimmt. Aber in dem Fall macht es Sinn, weil die USA sich ja in den letzten 2 Jahren sehr viel vom Iran haben gefallen lassen. Diese unbeantworteten Angriffe über 100, bis dann wirklich mal was passiert ist, worauf es dann einen großen Knall gab und seitdem erstmal Ruhe war, hat sich jetzt auch wieder geändert. Also die Ruhe war jetzt nicht von langer Dauer. Damals sind dann 2 US-Soldatinnen ums Leben gekommen, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Kurz gesagt, es gab so eine Art Schattenkrieg, der allerdings zwischen Israel und Iran geführt wurde.
Aber das war doch schon länger, dass das so was wie geduldete Angriffe waren, wo auch zu Recht vermutet wurde, dass das US-gesteuert ist, oder? Auch im Schatten des Ukraine-Kriegs.
Na, die Israelis sind, kann man schwer sagen, dass die US-gesteuert sind. Die machen schon ihr eigenes Ding. Wer es geduldet hat, waren die Russen. Die haben geduldet diese Angriffe in Syrien, weil sie hatten ja durchaus die Fähigkeit, da das ein oder andere Flugzeug von den Israelis runterzuholen, was sie nicht gemacht haben. Bis heute interessanterweise. Da gab es so ein bisschen Rammelei, aber es gab eigentlich nie diese direkte Anschuldigung, dass das US-gesteuert sei. Also das ist mir zumindest nicht bekannt, auch wenn man immer hat sagen können, und das wäre auch meine These, die Israelis haben da die Drecksarbeit für die USA gemacht und die USA hat sich rausgehalten und das dann hingenommen und auf Abwehr gespielt. Ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig zu sagen, dass das wirklich so war. Ich glaube, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es so war oder dass es so gedacht war, um die Situation nicht eskalieren zu lassen, weil diese beiden Leute, das sind ja ähnliche Herren wie auch schon unter Obama, immer sehr passiv waren bei solchen Geschichten. Ich glaube, die iranische Aussage könnte darauf abzielen, dass es dann eine Vergeltung eben nicht gegen Israel direkt gibt, sondern gegen die US-Truppen. Oder ein Mischmasch aus beiden, sodass man da die Situation mit Israel nicht komplett hochjazzt. Das wäre so eine These. Und demzufolge müsste man ja dann wiederum sagen, ja, dann kann sich ja der Ölpreis entspannen. Oder, also wenn es dann so kommt, worauf wir jetzt alle warten und sich die Lage dann beruhigt. Und ich glaube, Es gibt so eine alte Börsenregel, die lautet, politische Börsen haben kurze Beine, meint, Märkte gewichten politische Annahmen gar nicht so stark, wie wir gerne denken. Ja, also wir sehen das und die Risiken und dann denkt man, ja, der Markt antizipiert das, macht er aber im Regelfall gar nicht. Also, oder nur ganz wenig. Da sind andere Faktoren am Ende wichtiger und einer dieser weniger beachteten Nebenfaktoren wäre der Dollar. Also Öl wird ja bekanntermaßen in Dollar gehandelt. Wenn der Ölpreis steigt, müssen diverse Länder mehr Dollar einkaufen, um Öl zu bekommen, wovon wiederum der Wert des Dollars profitiert. Das steigert dann zugleich aber die unterliegenden Inflationstrends in diesen Ländern, also die landeseigene Währung entwertet, Importe werden teurer. Und relevant wird dieser Effekt eigentlich nur, also wirklich relevant, wenn man in so einer Kipplage ist, wo es gerade alles ganz eng ist. Und ich glaube, da kann man schon herleiten, dass wir uns gerade in so einer Phase befinden, ne? Also die Wirtschaft wie auch die Geopolitik hofft ja darauf, dass sich so jetzt diese diversen Krisen zumindest, also selbst wenn die Kriege nicht weggehen, aber dass sich die wirtschaftlichen Effekte dieser Krisen normalisieren, dass man raus aus der Inflation kommt, dass man wieder ein moderates Wirtschaftswachstum hat und nicht mehr in diesem Abwärtsstrudel sich befindet. Und Geldpolitik ist da natürlich ein ganz großes Thema, die hofft über die natürlich auch, dass sie dann in der Folge die Zinsen dann runternehmen kann und so weiter und so fort. Aber das könnte dann tatsächlich so Einzelereignisse dazu führen, dass dann doch wieder alles nochmal neu gemischt wird. Besonders betroffen sind von diesen Effekten dann Länder, die viel Energie importieren, logischerweise, ne? Da wäre Südkorea zu nennen, aber halt auch Deutschland, das einen gewissen Einfluss auf Europa dann auch wieder hat aufgrund seiner Größe. Sehe ich aber aktuell auch noch nicht als großes Problem, ist nur etwas, was man im Auge behalten muss. So, und dann am Ende noch der Hinweis auf das russische Öl. Wir haben ja mit Russland angefangen, enden wir also auch mit Russland. Das russische Öl wird stabil bei $75 gehandelt. Und das ist nach allem, was wir wissen, $15 über dem Price Cap für russisches Öl. Also egal, welche Maßnahmen wir da nun getroffen haben, egal, was wir da jetzt nachgebessert haben, es hat nicht wirklich dazu geführt, dass Russland unter diesem Price Cap sein Öl auf die Märkte hauen kann.
Ja, ne? Läuft
mit den. Muss.
Läuft mit den Sanktionen, würde ich sagen.
Ja, ja, alles leider ein Trauerspiel.
Aber Sanktionen sind ja sowieso symbolisch. In vernetzter Welt ist es sehr schwierig, wirksame Sanktionen durchzusetzen, gerade über die Zeit.
Ich glaube, sie könnten schon besser wirken, als sie es tun, wenn man sich mehr Mühe geben würde. Aber gut. Damit, Hanna, kommen wir zum nächsten weltweiten Krisengebiet, dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
Ja, ich bin auf Mastodon gebeten worden, den neuen Gesetzesentwurf zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz einzuordnen. Und ich mache das natürlich ausgesprochen gerne, weil es eins meiner Herzensthemen ist sozusagen. Es ist jetzt nur sehr am Rande ein ökonomisches Thema schon, weil es viel um Arbeitsmarkt geht und auch um, ich denke am Ende auch um Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft und der deutschen Forschung. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil es vielleicht was ist, was in der Breite gar nicht so super bekannt ist. Also WissenschaftlerInnen in Deutschland sind ja im öffentlichen Dienst beschäftigt in der Regel oder auch wenn sie bei Forschungsinstituten, also den großen Forschungsgesellschaften wie Helmholtz oder Leibniz arbeiten, dann zumindest orientiert am öffentlichen Dienst. Aber unter anderen vertraglichen Bedingungen. Denn normalerweise haben wir ja in Deutschland einen ganz guten Arbeitnehmerschutz, der zum Beispiel besagt, dass man nicht unendlich lang auf befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt sein kann, sondern dass man in der Regel 2 Jahre ohne Sachgrund befristet beschäftigt sein kann und danach nicht mehr. Für WissenschaftlerInnen gilt das nicht und auch andere Regelungen des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes gelten nicht. Sondern für WissenschaftlerInnen gibt es eine Sonderbefristungsmöglichkeit, die besagt, dass man bis zur Promotion länger in befristeter Beschäftigung sein kann, nämlich bis zu 6 Jahre und auch unter Umständen in kurzen Verträgen. Also ein Vertrag soll für die Promotion in der Regel 3 Jahre sein, weil er der Qualifikation dient, die dann in der Theorie 3 Jahre dauert und kann danach immer um 1 Jahr verlängert werden. Aber die Promotion ist nicht das einzige Qualifikationsziel, was laut Vertrag angestrebt wird, sondern es gibt andere, die dann auch ermöglichen, ein halbes oder 1 Jahr nur die Verträge laufen zu lassen. Und wenn man dann promoviert hat, kann man wiederum rechnerisch 6 Jahre befristet beschäftigt sein. Wenn man vor der Promotion schneller war, wird es sogar noch angehängt. Also man kann dann vielleicht 8 Jahre oder so befristet beschäftigt werden. Und wenn man Kinder hat, für jedes Kind nochmal 2 Jahre. Das heißt, es gibt durchaus eine nennenswerte Anzahl von Menschen im Wissenschaftssystem, die seit 15, 16, 17, 18 Jahren immer nur befristete Arbeitsverträge haben. Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der über 50 ist und noch nie unbefristet beschäftigt war im Wissenschaftssystem. Und das Argument dahinter ist, dass man sich ja qualifiziert, also man muss sich klar machen, Leute haben ein Studium abgeschlossen. Und dann werden sie aber immer noch betrachtet als jemand, der sozusagen in Ausbildung ist. Und solange man eben nur in Ausbildung ist, ist es gerechtfertigt, einen befristeten Vertrag zu schließen, also wie bei Azubis letztlich. Und weil man eben sich ja qualifiziert am Ende auf eine Professur, dauert das eben 12, 13, 14, 16 Jahre. Das ist das Argument, warum es diese Aushöhlung des Befristungsschutzes am Ende für WissenschaftlerInnen gibt. Das andere Argument, was vorgebracht wird oder was vom BMBF sehr strategisch unklug rausgezogen wurde im Rahmen eines wirklich schrecklichen YouTube-Videos für die Befristung, ist, dass es die wissenschaftliche Exzellenz fördert. Also am Ende, dass Leute, weil sie befristet sind, so motiviert arbeiten, dass sie ganz tolle Sachen schaffen. Und das ist wirklich, also es gab ja dieses Video, wo Hannah, die Biologin, erzählt hat, warum es so toll ist, befristet beschäftigt zu sein, weil sie damit eben exzellente Forschung macht. Das Video hat das BMBF relativ schnell nach großer Kritik in Social Media wieder vom Netz genommen, 2021. Es ist aber auf YouTube problemlos verfügbar, ich verlinke das mal. Und dieses Video war der letztgültige Auslöser, warum es dann eine sehr große Debatte um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gab, getrieben von Social Media unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Dann schlussendlich hat diese Social Media Bewegung dazu geführt, dass das BMBF zugesagt hat, das Gesetz zu überarbeiten, was zunächst ein großer Erfolg ist und zeigt, was öffentlicher Druck bewirken kann. Allerdings ist die Überarbeitung nicht besonders erfolgreich, sagen wir mal. Also das ist der Kontext, so ist das Gesetz bisher und so wird es begründet. Jetzt muss man natürlich sich wirklich fragen, macht das in den heutigen Arbeitsmarktgegebenheiten und unter den Gegebenheiten, dass die meisten Leute, wenn sie die Promotion abgeschlossen haben, schon fast 30 sind und bis sie dann mit dem Postdoc fertig sein, auf eine Professur berufen, Ende 30, Anfang 40. Macht es da ernsthaft Sinn zu argumentieren, dass Leute motiviert und exzellent arbeiten und damit sie das tun, notwendig ist, sie unter massiven finanziellen Druck zu setzen? Ich denke nein, denn im ganzen Rest des Arbeitsmarktes in der Wirtschaft ist es ja auch so, dass man die Stelle wechselt, sich befördern lässt und was auch immer, ohne dass man dafür einen befristeten Arbeitsvertrag haben muss, der einen unter Druck setzt, sondern einfach aus der Motivation heraus was zu erreichen. Und gerade WissenschaftlerInnen sind ausgesprochen motiviert. Also dazu gibt es auch viel Forschung, die sagt, es gibt kaum eine Berufsgruppe, die so intrinsisch motiviert ist wie WissenschaftlerInnen. Und das ist völlig losgelöst von den vertraglichen Bedingungen, denn in anderen Ländern ist es lange nicht so schwierig, wie in Deutschland auf eine unbefristete Stelle zu kommen. Und trotzdem machen WissenschaftlerInnen viele Überstunden, arbeiten sehr entgrenzt, was die Arbeitszeiten, die Freizeit anbelangt und hängen sich richtig rein. Trotzdem haben wir das in Deutschland. Und das führt dazu, dass eben im sogenannten akademischen Mittelbau, also unterhalb der Professur, praktisch alle WissenschaftlerInnen befristet beschäftigt sind. Was man vielleicht auch wissen sollte, ist, dass es nicht verboten ist, WissenschaftlerInnen unbefristet zu beschäftigen, sondern dass es nur über dieses Vehikel der Qualifikationsstelle die Möglichkeit gibt, sie immer weiter befristet zu beschäftigen. Jede Uni könnte selbst entscheiden, einen größeren Teil der Wissenschaftler, insbesondere nach der Promotion, unbefristet zu beschäftigen. Der Haken daran ist, dass die Unis dafür kein Geld bekommen. Denn neben diesen vertraglichen Bedingungen, die Bundesgesetz sind, sind ja die Unis länderfinanziert oder drittmittelfinanziert. Und sowohl die Länder als auch die Drittmittelgeber kalkulieren Stellen in der Regel auf Basis von TVL E13 Stufe 2. Das ist jemand, der maximal 3 Jahre an der Uni gearbeitet hat. Und das ist die Kalkulationsbasis, das ist die Größe im Haushalt für einen Wissenschaftler, die dem Budget zugrunde liegt. Und zwar egal, ob man aus Drittmitteln finanziert wird, also von Fördergebern wie dem BMBF, der DFG, anderen EU-Projekten, als auch wenn man direkt aus Landesmitteln beschäftigt wird. Und für jeden, der also länger als 3 Jahre im Wissenschaftssystem ist, macht die Uni eigentlich einen Verlust. Also wenn alle Leute, und es klappt halt nur, weil im Durchschnitt die Leute relativ schnell wieder rausfallen. Weil wenn man im öffentlichen Dienst unendlich lang beschäftigt wird, sagen wir bis zur Rente, dann wird man ja immer teurer, automatisch. Und diese Kosten müssen die Unis dann decken, indem sie Stellen zwischendurch offen lassen, indem sie bei anderen Stellen wie Sekretariaten oder Verwaltungsmitarbeitern einsparen, indem sie zusätzlich Mittel akquirieren, mit denen sie die Stellen eben dann ausfinanzieren können und so weiter und so fort. Das heißt, über diese Kombination aus Finanzierungsmöglichkeit und dem gesetzlichen Rahmen ist es für Unis ein sehr starker Anreiz, möglichst wenig Leute zu entfristen. Dieser Anreiz wird in der Regel weitergegeben von der Landesebene auf die Uni-Ebene bis zum einzelnen Professor, Professorin, denn diese Ausgestaltung, dass man eben dieses Budget pro Mitarbeiter kriegt, ist sehr oft auch in dem Budget des einzelnen Professors, der einzelnen Professorin wiederum abgebildet. Wir haben das Bundesgesetz, wir haben die Landeshochschulgesetze und dann haben wir eben noch die arbeitsrechtlichen Bedingungen an den jeweiligen Unis, wo dadurch oft es Grundsatzentscheidungen gibt, nur einen sehr geringen Prozentteil von Stellen, 8-10%, entfristet einzurichten und den Großteil eben befristet. Zusätzlich steht dahinter, dass immer stärker die Finanzierung der Universitäten aus dem Landesgrundhaushalt abgegeben wurde in Projektmittel. Also in den letzten 50 Jahren hat es sich sehr wesentlich gewandelt, dass nicht mehr die Finanzierung der Länder, die ja vor allen Dingen dafür gedacht ist, Lehre zu machen und Studenten auszubilden, den Hauptanteil an finanziellen Einkommen der Unis stellt, sondern dass inzwischen 40-50%, je nach Uni, finanziert werden aus eingeworbenen Forschungsprojekten, die dann oft wiederum öffentlich finanziert werden von der EU oder vom Bund über ausgeschriebene Programme. Also der Bund leitet quasi Geld an die Unis über Förderer und aus diesen Mitteln werden inzwischen hauptsächlich oder zumindest zur Hälfte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finanziert und diese Mittel sind immer auf Projektbasis befristet. Also dann wirbt man ein Projekt ein für 2 Jahre, für 3 Jahre und dann muss man die Mitarbeiter befristen, weil sie aus diesem jeweiligen Projekt finanziert werden. Das heißt, dann kann man gar nicht anders, als befristete Stellen einzurichten, weil man nur befristete Gelder hat. Gleichzeitig ist die Studierendenzahl an den Unis quasi explodiert, weil wir immer mehr Abiturienten haben und weil immer mehr der Abiturienten studieren, sodass wir heute auch pro Student sehr viel weniger Lehrkräfte haben als noch vor 20, 30 Jahren. Das heißt, die Unis stehen unter großem Druck, sehr viel Lehre machen zu müssen und auch unter zunehmendem Druck, in einem kompetitiven Verfahren ihre Gelder einwerben zu müssen, anstatt einfach eine Grundfinanzierung des Landes zu erhalten. Das sind so die Rahmenbedingungen und die führen in Kombination eben dazu, dass es eigentlich der einzige Weg ist, die Nicht-Professoren zu befristen. Das heißt, selbst wenn man das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ändert, hat man nur einen der Mosaiksteine geändert, der dazu führt, dass es diese Befristungssituation gibt. Darauf weist Bettina Stark-Watzinger, unsere Bildungsministerin, auch immer wieder hin, dass das Bundesgesetz überhaupt nur einer der Rahmenbedingungen ist und dass die FDP da eigentlich gar nicht viel machen kann und dass man also aus dem Ministerium den besten Willen hat, aber eben nicht viel tun kann. Aber natürlich könnte man mehr tun. Im krassesten Fall könnte natürlich diese Sonderklausel einfach abgeschafft werden und man sagen, nein, für WissenschaftlerInnen gilt das gleiche wie für alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Man darf nur 2 Jahre befristet beschäftigt sein. Dann wären immer noch das Problem mit den Projektstellen, aber für alle öffentlich finanzierten Stellen ginge das dann einfach nicht mehr. So, das macht man natürlich nicht, sondern was jetzt vorliegt als Gesetzesentwurf ist praktisch der gleiche Entwurf, der vor einem halben Jahr schon mal vorlag als Referentenentwurf. Das sieht keine Änderung vor, im Wesentlichen bei Promotionsstellen. Also Promovierende werden nach wie vor nach den gleichen Maßgaben befristet wie bisher. Das heißt, in der Regel, wenn sie denn Promotion im Arbeitsvertrag stehen haben, 3 Jahre und dann Verlängerung um immer 1 Jahr bis zu 6 Jahre. Für studentische Mitarbeiter und Mitarbeiter wird eine Regelung eingeführt, dass der erste Vertrag direkt 1 Jahr sein muss und nicht weniger. Auch das ist weniger als gefordert wird. Auch bei den studentischen Mitarbeitern setzen viele sich dafür ein, dass die Verträge standardmäßig 2 Jahre sind. Aber dieses 1 Jahr ist schon besser als bisher. Dann gibt es eine Änderung bei Postdocs, also Menschen, die schon promoviert sind und die auf dem Papier laut ihrem Arbeitsvertrag eine Habilitation, also eine Professur anstreben. Und für diese Gruppe soll jetzt die maximale Befristungsdauer verkürzt werden. Also es soll nicht mehr möglich sein, jemand bis zu 6 Jahre plus diverse Verlängerungen befristet zu beschäftigen, sondern es soll jetzt eine maximale Befristungsdauer von 4 Jahren geben. Und im Anschluss daran darf man nur nochmal einen befristeten Vertrag schließen, wenn man die Zusage auf eine feste Stelle macht. Das heißt, dann wird gesagt, okay, wenn du jetzt nach den weiteren 2 Jahren dich habilitierst, dann übernehmen wir dich. So die Theorie. Und dieses Modell wird jetzt verkauft, als dann gibt es früher Planungssicherheit, weil man ja nach 4 Jahren dann eine Zusage unter bestimmten Bedingungen kriegt, dass im Anschluss an die weiteren 2 Jahre eine entfristete Stelle kommt, sei ja früher mit Planungssicherheit zu rechnen. Und es wäre eben nicht mehr so, dass man bis in die späten 30er unbefristet beschäftigt ist. Das ist die Argumentation, die im Endeffekt dazu führen wird, dass Leute halt nur noch 4 Jahre befristet beschäftigt werden und danach halt rausfallen. Also dass die Planungssicherheit heißt, dass man 2 Jahre früher einfach nicht mehr weiter in der Wissenschaft arbeitet. Weil diese Zusage auf eine unbefristete Stelle in den meisten Fällen nicht finanzierbar sein wird. Und entsprechend die Unis nur sehr wenigen Menschen eine Zusage machen können, entfristet zu werden. Und für die restlichen wird dann halt nach 4 Jahren Schluss sein. Und in 4 Jahren ist es kaum realistisch, oder nur so für sehr wenige Personen realistisch, ihre Habilitation abzuschließen und berufungsfähig auf eine Professur zu sein. Es gibt Fächer, in denen kann das so sein, wo eben auch Juniorprofessorinnen, Juniorprofs innerhalb von 3 Jahren schon so weit sind, dass sie sich auf vollständige Professuren bewerben. Aber in vielen Fächern, da wo noch habilitiert wird mit einem dicken Buch, ist es eigentlich nicht machbar in 4 Jahren. Und entsprechend werden sehr viele Leute dann rausfallen. Und von daher ist es zunächst mal, also es gibt dann zwar diese theoretische Möglichkeit, früher Planungssicherheit zu haben, es wird aber eigentlich de facto die Situation eher verschärfen. Oder sagen wir, dafür sorgen, dass Leute, die ohnehin keine Möglichkeit auf eine unbefristete Stelle hätten, das früher wissen zumindest, wie man dann auch immer dazu stehen mag. Ich verlinke verschiedene Artikel, die das auch relativ korrekt einordnen, dass es sehr viel Grund gibt, diesen Gesetzentwurf zu kritisieren, vor allen Dingen deshalb, weil er im Grunde nichts Wesentliches verbessert. Das Problem ist aber auch, dass es wirklich schwierig ist, ohne irgendwas anderes im Wissenschaftssystem zu ändern, nur über dieses Gesetz wirklich was besser zu machen. Wie gesagt, das eine ist die Finanzierung der Universitäten, an denen was Ländersache ist und wo die Länder dran müssten und was eben vor dem Hintergrund Klammerkassen, dieses Bund-Länder-Poker mit Geldern, ist ja in vielen Bereichen so. Die meisten Länder werden dafür nicht die Mittel haben, um da wesentlich was zu ändern. Die Unis sind eh total unterfinanziert. Und der andere Punkt ist, den man durchaus so benennen kann, ist, dass wir ein System haben, was darauf setzt, dass Leute befristet beschäftigt sind. Wir haben die Lehrlast im großen Teil bei Menschen, die wir so durchschleusen. Also Promovierende und auch Postdocs leisten den Großteil der Lehre an Universitäten, was total nicht nachhaltig ist, weil dann gehen die wieder und dann ist quasi, muss der Nächste sich wieder einarbeiten, muss die gleiche Sache wieder machen. Das ist überhaupt nicht gut für die Lehre und für die Studierenden. Und die Studierendenvertretungen sind sehr vehement dafür, dass sich an der Situation was ändert. Aber es wäre auch hochschulpolitisch in vielen Fällen schwierig, zu sagen, ja okay, wir schaffen jetzt ganz viel entfristete Stellen im Mittelbau, wir entfristen jetzt regelhaft alle Postdocs, weil Promovierende und Postdocs sind direkt einem Professor, einer Professorin unterstellt und Professorinnen und Professoren wechseln. Wir haben halt nicht so ein System, dass man eine Reihe von Profs haben, die also wie das in vielen anderen Ländern ist, ne? Da gibt es Departments, die Profs sind da angestellt und die Postdocs auch. Und jeder macht eigenverantwortlich seine Lehre und es gibt kein direktes Vorgesetztenverhältnis zwischen Professoren und Postdocs. Indem es in Deutschland aber dieses sehr eigenständige Konstrukt des Lehrstuhls gibt, wo alle direkt zugeordnet sind einem Professor oder einer Professorin, schafft man letztlich dadurch, wenn man Postdocs entfristet, eine Struktur, wo sowas wie eine weitgehend eigenständige Person hat, die aber in der Hierarchie einer anderen Person unterstellt ist. Und wenn die andere Person weg ist, bleibt halt der Postdoc da und kann eigenständig lehren. Dann kommt jemand Neues, der ist damit gar nicht einverstanden, weil es eine direkte Hierarchie dazwischen gibt. Und es ist eben nicht so, dass alle für die Fakultät arbeiten, sondern jeder arbeitet für seinen Prof. Das ist hochschulintern schwierig. Es gibt Unis, die versuchen, das zu lösen, indem sie auf so ein internationales Modell umstehen, dass alle halt an der Fakultät beschäftigt sind. Das ist der eine Layer, wo man sagen kann, ja, jüngere Profs sind da vielleicht auch bereit, daran was zu ändern. Das kann auch sein, dass diese persönliche Abhängigkeit ein Stück weit sinkt. Das andere, was oft vorgebracht wird, ist, dass es sozusagen nur eine begrenzte Anzahl an Stellen insgesamt innerhalb der Uni gibt und wenn nicht dauernd Leute gehen können, auch nicht so viele Leute nachkommen. Das heißt, da wird gesagt, es ist ein Mangel an Generationengerechtigkeit. Wenn jetzt die Hälfte aller Stellen an Postdocs vergeben wird, die dann 40 Jahre darauf bleiben, dann kann die Hälfte der Stellen nicht dafür dienen, Leute zu promovieren. Das stimmt ein Stück weit. Also es ist schon so, dass natürlich Unis dafür da sind, auch Nachwuchs auszubilden und diesem Ausbildungsziel nicht mehr in gleicher Weise nachkommen könnten. Die Frage ist aber halt, warum promovieren Unis überhaupt so viele Leute? Denn von den Leuten, die promovieren, sind je nach Fach 4-10% werden am Ende Professor, Professorin, obwohl die Promotion streng genommen die Einstiegsqualifikation für genau diesen Weg ist, Professor oder Professorin zu werden. Und alle anderen scheiden irgendwann aus der Wissenschaft aus und sind jahrelang in der Wissenschaft beschäftigt gewesen und haben sich quasi an ihrem Berufsentwicklung vorbei qualifiziert. Das ist hart ausgedrückt, weil natürlich eine Promotion einen weiter qualifiziert als Studienabschluss und man sicher für viele andere Berufsfelder auch zusätzliche Qualifikationen erwirbt. Man erwirbt große Kompetenz in bestimmten fachlichen Feldern, man erwirbt Eigenständigkeit, eigenständiges Arbeiten, man ist in der Lage, Führungsverantwortung zu übernehmen, weil man eben schon lange Zeit eigenständig Projekte plant und durchführt. Keine Frage. Jeder, der selber promoviert hat, besteht sehr darauf zu sagen, ich nehme ja mehr mit und ich bin für meinen neuen Arbeitgeber von mehr Vorteil als jemand, der frisch aus dem Studium kommt. Aber die Frage ist halt, ist es die Aufgabe der öffentlichen Hand, Leute zu qualifizieren in dem Umfang wie bisher, nämlich 90% der Leute, für den anderen Arbeitsmarkt zu qualifizieren und nicht für den eigenen Nachwuchs, den man braucht. Die Wahrheit mag sicher irgendwo in der Mitte liegen. In gewisser Weise muss man mehr Leute promovieren, als nachher Professor werden, weil man eine gewisse Auslese hat natürlich. Und weil eben Leute nach der Promotion entscheiden, nee, das ist nicht meins, Entschuldigung. Und würden wir nur noch 10% promovieren, würden wir die Professur nicht mehr besetzt kriegen. Aber so eine 50-50-Verteilung, 50% der Stellen werden entfristet und da sitzen halt Postdocs drauf. Und 50% der Stellen werden weiter für Promotion benötigt. Es wäre wahrscheinlich machbar, weil dann gibt es ja einen Teil der Postdocs, strebt eine Professur an, verlässt also eine Postdoc-Stelle und dann können andere Promovierende wiederum auf diese Postdoc-Stelle kommen. Aber dieses Argument der Generationengerechtigkeit ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man eben weiterhin genug Leuten die Möglichkeit zur Qualifikation geben muss. Trotzdem, in Summe denke ich, dass ein sehr arbeitnehmerfeindliches oder menschenfeindliches Bild von WissenschaftlerInnen dahinter steckt. Weil am Ende unterstellt wird, dass es keine Fluktuation gäbe, wenn man Leuten erstmal eine entfristete Stelle im öffentlichen Dienst gibt. Also dass sozusagen die relativ hohe Sicherheit im öffentlichen Dienst dazu führen würde, dass alle auf dieser Stelle für immer sitzen bleiben und sich nicht mehr entwickeln. Und das halte ich für sehr realitätsfern. Ich glaube, die allermeisten Leute würden trotzdem nicht auf der einen Postdoc-Stelle für immer bleiben und nie mehr woanders hingehen. Und die allermeisten Leute brauchen auch nicht diese Befristung, um motiviert zu sein, was anderes anzustreben. Sonst würde ja auch im Unternehmen niemand sich auf Teamleitung, Führungsebene oder so bewerben, weil er gerade einen Vertrag hat, der unendlich läuft. Also es ist ja in keinem anderen Bereich, so nicht mal im Rest des öffentlichen Dienstes. Warum sollte es ausgerechnet in der Wissenschaft so sein, dass Leute sich dann nicht mehr weiterentwickeln, nur weil sie nicht befristet beschäftigt sind? Das finde ich ein sehr negatives Bild. Zurückkommen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz macht es jetzt nicht besser, wahrscheinlich auch nicht wesentlich schlechter, aber für die einzelnen Leute, weil ob Leute jetzt nach 4 Jahren oder nach 6 Jahren die Wissenschaft verlassen, heißt im Wesentlichen, sich früher einzugestehen, dass es keinen Job für einen gibt, dauerhaft in der Wissenschaft. Denn wie gesagt, 90% der Leute scheiden aus und das ist eine Frage von einer persönlichen Entscheidung, zu überlegen, wie lange bin ich bereit, das mitzumachen. Vielleicht auch ein Stück weit Begabung und habe ich das Zeug dafür oder nicht. Das ist aber, glaube ich, ein kleiner Teil. Sondern für viele ist es halt, dass sie irgendwann entscheiden, unter den Arbeitsbedingungen will ich nicht mehr arbeiten. Und ob sie das jetzt nach 4 oder nach 6 Jahren entscheiden, macht im Zweifel nicht so großen Unterschied.
Ja, dann hat die Stark-Wachsinger doch recht, oder?
Inwiefern?
Na, wenn sie sagt, das schafft Planungssicherheit.
Ja. Ja, kann schon sein. Die Frage ist, wie ist das für unser Unisystem?
Na, wahrscheinlich nicht gut. Ich hab dazu eine Frage, weil irgendwie, nach dem, was ich jetzt so gehört habe, denke ich mir, also es ist ja unglaublich schwierig, in so einem Umfeld zu, ja, politisch zu agieren für die Unis. Aber eine sehr simple Möglichkeit wäre ja einfach, das Budget zu überschreiten und zu sagen, so Leute, so geht's halt nicht. Wir brauchen das Geld und jetzt pulvern wir es raus. Schafft gefälligst die Gelder bei, sodass das besser werden kann.
Das ist tatsächlich schwierig, weil die Unis ja auf Kaufmannsprinzipien umgestellt worden sind, schon vor längerer Zeit. Wir haben ja nicht mehr, dass die Unis einfach aus dem öffentlichen Haushalt direkt arbeiten, sondern dass wir ja sowas wie einen Aufsichtsrat haben durch den Hochschulrat jeweils. Und die Unis schon gehalten sind oder ist relativ kritisch inzwischen, also da kommt auch relativ schnell eine Landesrechnungshofprüfung um die Ecke und Strafzahlungen und das Einfrieren von bestimmten Mitteln. Wenn die Unis nicht nach haushalterischen, also nach kaufmännischen haushalterischen Prinzipien agieren.
Was so eine Protestaktion dann wäre, so ein Verstoß.
Der Weg wäre vielleicht, wenn viele Unis sich dafür entscheiden würden und sagen würden, ja okay, wir schreiben nächstes Semester keine Studierenden mehr ein unter diesen Bedingungen. Ja, also das, was die Unis sich weigern können zu tun, ist ja auszubilden. Ja, also ob die Unis forschen oder nicht, ist am Ende hauptsächlich das Interesse der einzelnen Forschenden leider. Aber würden die Unis flächendeckend keine Studierenden mehr aufnehmen, dann wären die Länder gehalten zu handeln. Aber Es gibt sehr wenig Einigkeit unter den Unis, so weit zu gehen. Die Hochschulrektorenkonferenz positioniert sich nicht sehr klar. Andere Wissenschaftsorganisationen positionieren sich wesentlich eindeutiger als die große Masse der Hochschulrektorinnen und Hochschulrektoren. Eine positive Ausnahme ist die Präsidentin der TU Berlin, die sehr deutliche Worte gesprochen hat zu diesem Gesetzentwurf. Die TU Berlin hat auch schon lange angefangen, zumindest die Vertragsdauern anzupassen, also jeden Vertrag auf mindestens 3 Jahre zu schließen, immer 100% Stellen einzurichten und ähnliche Sachen. Also die TU Berlin ist im Rahmen dessen, was möglich ist im Budget, sehr darum bemüht, möglichst gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aber es ist eine krasse Ausnahme. Die Unis scheuen am Ende den Konflikt und sind sich auch nicht so sehr einig, weil es Unis gibt, für die ist das Landesbudget sehr wichtig. Und es gibt Unis, die sind sowieso über Exzellenzinitiative, über sehr große Projekte weitgehend unabhängig und haben auch eine andere Gesetzgrundlage, weil man bei Projekten immer weiter befristen kann. Die Unilandschaft ist da eben ein bisschen gespalten zwischen den Massenuniversitäten, die sehr viel Lehre machen und denen, die exzellent in der Forschung sind. Und die Struktur der Finanzierung ist sehr unterschiedlich zwischen diesen Gruppen. Und deshalb gibt es also in meiner Wahrnehmung keine richtig breite Front der Hochschulrektorinnen und Hochschulrektoren gegen das Wissenschaftsministerium.
Die Folgen der Diversität, sagt also der Zyniker an mir.
Ja, also, naja, das ist am Ende ist das ein Ergebnis der Tatsache, dass wir sehr viel mehr Studierende haben, was dazu führt, dass es halt so Massenunis geben muss, die sozusagen, die einfach aus Landeshaushalt finanziert, richtig viel Studierende in großen Fächern da durchschleusen und denen nichts anderes übrig bleibt, als die Leute krass zu überlasten am Ende auch. Genau, denn was ich sagen wollte ist, diese Situation der dauerhaften Befristung zusammen mit der Überauslastung, weil was man sich auch noch klar machen muss, in den allermeisten Fächern sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht auf 100% Verträgen beschäftigt, sondern auf irgendwas zwischen 60% und 75% und arbeiten aber weit mehr als 40 Stunden pro Woche. Auch das gilt als, so ist das halt in der Wissenschaft, das war schon immer so. Und das Argument dahinter ist, naja, wenn du an deiner Promotion arbeitest, machst du das ja für dich und nicht für die Uni, was natürlich Quatsch ist, denn Promotion ist Forschung und die Forschung ist im öffentlichen Auftrag. Aber es wird immer argumentiert, dass man eben Promotion in seiner Freizeit macht und wenn man also an seiner Promotion arbeitet, ist es nicht im Rahmen des normalen Stundenspektrums. Das heißt, die Leute sind ja nicht nur befristet, sondern auch noch krass überlastet und das führt nachweislich dazu, übrigens auch international, obwohl da die Bedingungen anders sind, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr hohe psychische Belastung haben. Was jetzt, also wie gesagt, für den Einzelnen kann man dann ein bisschen zynisch argumentieren, man hat halt früher Planungssicherheit und man entscheidet sich vielleicht etwas früher auszusteigen, die Sache nicht mehr mitzumachen, was ein Rat ist, den ich oft ausspreche am Ende. Aber für das Unisystem als Ganzes ist das super nachteilig, weil wir stehen in der Forschung massiv in internationaler Konkurrenz. Es gibt in anderen Ländern bessere Beschäftigungsbedingungen. Es gibt in der Industrie sehr viel bessere Beschäftigungsbedingungen. In sehr vielen Fächern sind promovierte Leute in der Industrie sehr gute Arbeitnehmer, die dann großen Beitrag leisten. Und gerade in den Fächern, in denen wir auch in der Forschung sehr dringend Fortschritt brauchen, können die Leute problemlos jederzeit gehen und in der Industrie arbeiten. Und das machen die halt dann auch. Es ist in vielen Fächern jetzt schon schwer, überhaupt Postdocs zu finden. Und wir stehen ja erst am Anfang des demografischen Wandels. Das heißt, am Ende sehen wir dann eine Abwanderung mit den Füßen. Dann hat man halt die Leute auf Wissenschaftlerstellen, die ungebunden sind und deshalb nicht so auf finanzielle Planungssicherheit angewiesen sind, die keine anderen Alternativen haben. Natürlich auch ein paar, die einfach ganz unbedingt auf eine Professur wollen. Aber ehrlich gesagt, eine Professur ist halt auch nicht ein Königreich. Also Professorinnen und Professoren werden jetzt auch nicht so toll bezahlt oder das Beamtenverhältnis ist so wunderbar, dass man nicht dafür eine Führungsposition in der Wirtschaft tauschen möchte. Und es gibt natürlich Fächer, und das ist auch nicht ganz umsonst so, dass die Ich-bin-Hanna-Bewegung aus den Geisteswissenschaften kam. Da gibt es natürlich Fächer, wo die Alternativen am Arbeitsmarkt nicht so breit sind und wo eben schon Leute promovieren, um auf eine Professur zu kommen und auch, also die wenigsten Leute, die promoviert haben, sind nachher arbeitslos, aber es ist natürlich eine Frage, steige ich auf einem ähnlichen Level ein und mache ich dann was, was nah an meinem Forschungsgebiet ist oder fern? Und wenn ich jetzt in Ingenieurwissenschaften promoviert habe oder in einem Teil der Naturwissenschaften, nicht in allen, aber in einem Teil und in Wirtschaftswissenschaften und auch in Jura, dann komme ich nach der Promotion eben relativ schnell in Führungsverantwortung, habe auf jeden Fall eine eigenständige Arbeit, Projektverantwortung. Das ist in Geisteswissenschaften nicht ganz so. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber eben in vielen dieser Fächer, wo wir Innovation brauchen, und wo viel Innovation in Deutschland traditionell produziert wurde, findet man halt einfach keine Leute mehr. Und das ist natürlich schlecht für unseren Wissenschaftsstandort und für unsere Innovationskraft, die wir ja dringend brauchen. Wir brauchen ja Fortschritt. Und entsprechend ist aus wirtschaftlicher Sicht, ist es katastrophal. Inzwischen sind wir ja europaweit, sind Hochschulen vergleichbar, die Abschlüsse sind vergleichbar. Man kann relativ problemlos zumindest innerhalb von Europa wechseln. Und wie gesagt, in die Industrie ohnehin. Und damit haben die Unis eigentlich keine gute Karte. Und das Argument, ja, du wirst, kriegst dann einen sicheren Job im öffentlichen Dienst, wenn du es geschafft hast, das wiegt halt nicht so besonders gut, muss man sagen. Diese Erkenntnis scheint sich nicht durch dieses politische Gezerre so richtig durchzusetzen, habe ich den Eindruck, weil es eben so viel verschiedene, also jeder baut halt so an seiner Baustelle und hofft, es wird auf anderer Ebene gelöst. Das, finde ich, muss man auch, also neben den wirklich zahlreichen persönlichen Schicksalen, die man nicht vernachlässigen sollte, finde ich, dieser Layer muss halt auch bedacht werden. Und entsprechend, ja, ist es jetzt kein großer Wurf und wird zudem vielleicht auch jetzt im politischen Dialog noch hin und her gezerrt, ohne dass sich was ändert oder vielleicht, also im Parlament, SPD und die Grünen kritisieren den Entwurf, ist auch ein bisschen komisch. Der Referentenentwurf wurde vorab veröffentlicht, vor der Kabinettsabstimmung. Das ist eigentlich nicht üblich. Letztes Jahr im Sommer schon, dann gab es dazu einen Austausch mit Stakeholdern. Dann wurde nach 52 Stunden das Gesetz zurückgenommen. Dann ist es jetzt ein halbes Jahr überarbeitet worden, ohne dass sich wesentlich was getan hat. Und jetzt ist wieder ein Referentenentwurf aus dem Ministerium gekommen, der noch in Kabinettsabstimmung war und wurde im Nachhinein gesagt, wurde jetzt haben wir uns im Kabinett geeinigt. Und im Parlament wollen aber auch die Koalitionspartner noch nachbessern. Das Gesetz ist nicht bundesratszustimmungspflichtig, aber offensichtlich sind SPD und Grüne in den Fraktionen noch nicht einverstanden zuzustimmen. Und es wird also innerhalb der Lesung vielleicht noch Änderungen geben. Das macht halt auch überhaupt keinen guten Eindruck alles in allem. Ne? Ja, es steht unter keinem guten Stern und man merkt eben schon auch, dass Bettina Stark-Watzinger nicht die Hochschulpolitik als vorderstes Steckenpferd hat. Also ne, sie hat mit lebenslangem Lernen und Auszubildendenoffensive einige Themen selber gesetzt, die ihr offensichtlich wichtiger waren. Das WissZeit-VG kam dann eben über die Ich-bin-Hanna-Bewegung quasi auf ihren Tisch, aber es wirkt nicht so, als ob das Ministerium da jetzt wirklich Innovationstreiber ist. Es zieht sich ewig, jetzt ist wieder so ein halbgares Ding rausgekommen. Es macht einfach auch insgesamt auch international keinen guten Eindruck.
Ja, wunderbar. Bin ganz benommen. Zum Glück muss ich mir das nicht antun. Da ihr jetzt nun früher Planungssicherheit habt, dann in der Zukunft, kommen wir jetzt nochmal zu unserem allgemeinen Houthi-Update. Da gab es im Grunde nur Business as usual, also Rumgeballer und Gegengeballer, da ein paar Drohnen runter, da irgendwas runtergeholt, weggeballert. Also nichts Aufregendes, aber ein Monitor hat berichtet, dass die USA nun nach einem diplomatischen Ausweg für die Houthis suche. Da gibt es irgendeinen so Jemen-Beauftragten und der hat gesagt, ja, also da brauchen wir irgendeinen diplomatischen Ausweg. Und ich würde mir wünschen, wenn die Houthis dies und das und jenes tun, um zu zeigen, dass sie guten Willens sind. Ja, vor allen Dingen sucht man wohl nach einem diplomatischen Ausweg, weil bisher alles andere nicht funktioniert hat und sich als recht teuer herausstellt. Allerdings, wie wir auch festgestellt haben, so das Üben da im Roten Meer tut der Bundeswehr wie auch der dänischen Marine doch ganz gut. Da entdeckt man so ein paar Schwachstellen, die man hat und die man dann in der Zukunft nicht mehr hat. Also es war auch nicht alles umsonst. Nun rätselt man aber im Allgemeinen, wie denn dieser Ausweg da für die Houthis aussehen könnte, den man da so sucht. Gab es ein paar wilde Spekulationen, wie das dann immer so ist. Aber dazwischen gab es dann auch ein bisschen Realismus und ja, dieser Realismus sagt, der einzige Weg, wie man die Houthis da diplomatisch rausbewegen kann, in dem, was sie sind, wäre, die Houthis als international anerkannte Regierung des Jemen zu positionieren, also sie anzuerkennen. Und das ist, gelinde gesagt, unwahrscheinlich, ja, zumindest aus meiner Sicht. Könnte man den USA unter Biden sicherlich zutrauen, aber ich glaube nicht, dass es in diese Richtung läuft. Ungeachtet dessen, viele Analysten sind ja im Grunde eher beim Gegenschluss, was man gegen die Houthis tun müsste, ist nicht, sie wahllos zu beballern, so wie das jetzt getan wird, sondern man müsste die legitime Regierung des Jemen aufrüsten, damit diese dem Houthis etwas entgegenzusetzen hat. Denn diese wiederum, also die Houthis, wollen ja auch den Rest des Jemens unter ihre Fuchtel bringen. Ist natürlich so politisch immer unschick, so eine Sachen zu machen, weil das natürlich auch mehr Krieg bedeutet. Und deswegen belässt man es dann lieber dabei, da am Roten Meer sich den kleineren und größeren Gefechten zu widmen. Soweit von der Stelle. Wenn es da wieder Neuigkeiten gibt, melden wir uns. Damit, liebe Hanna, wären wir im Gesellschaftsteil.
Muss ich den alleine machen heute?
Also ich kann noch ein Bier raussuchen, das finde ich schon. Ich habe noch eins.
Also zunächst hatte ich ja eben angedeutet, dass ich hatte ja Urlaub, wie ich auf Mastodon verkündet habe. Und da habe ich was rein zum Spaß gelesen, ohne irgendwelchen wirtschaftlichen Kontext. Obwohl, also wirtschaftlich war es schon, denn es ging um jemand, der pleite ist. Ja, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die Gabe der Sattlerin. Das ist ein historischer Roman für diejenigen, die das mögen. Von, wie ist der Vorname? Dorweiler, warte mal. Ralf H. Dorweiler. Von dem ich jetzt einige Bücher gelesen habe, die mich etwas gelangweilt haben im ersten Drittel. Dieses geht aber flott los und liest sich sehr flüssig weg. Ich habe das, glaube ich, in 2 oder 3 halbfreien Tagen gelesen. Genau, es geht um Karl Eugen, den Herzog von Württemberg. Friedrich Schiller in seinen ersten Jahren, als er noch gänzlich unbekannt war. Und dann eben um eine Sattlerin, die eigentlich nur der Aufhänger der Geschichte ist. Und neben der Geschichte, die natürlich auch den üblichen historischen Stoff von historischen Romanen mit weiblicher Hauptdarstellerin hatte, dass es eine völlig unplausible Emanzipationsgeschichte ist, muss man sagen. Ja, kam darin eben der Herzog Karl Eugen vor, der notorisch pleite war, aber so Ideen hatte, wie er könnte doch mal in Baden-Württemberg Elefanten züchten und damit ganz Europa mit Elefanten ausrüsten. Und Friedrich Schiller im Konzeptionsprozess der Räuber, der dann zwischendurch als Pferdearzt arbeiten musste. Also ausreichend verrückt, dass man auf jeden Fall sich gut durchlesen kann. Ich würde es empfehlen, aber nur, wenn man seichte historische Romane mag. Du, kein Pick.
Ich könnte euch jetzt auch mit einem Buchtipp totschlagen, aber das mache ich jetzt lieber nicht. Dafür haben wir ja die Buchbesprechung. Hier entsteht da Regelmäßigkeit. Da kommt demnächst auch wieder eine.
Ist bestimmt nicht seicht genug.
Ja, ich hätte nichts Seichtes. Also ich meine, ich lese gerade ein Buch, das habe ich noch nicht fertig gelesen. Das wird auch noch eine Weile dauern. Aber ich kann es ja mal als Tipp euch geben, weil es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Ich muss es nur finden. Und zwar Revolusi, Indonesia and the Birth of the Modern World, von David van Raybrook. Das hat er, glaube ich, 2020 geschrieben, ist jetzt aber, oder 2021, ist es übersetzt auf Englisch rausgekommen, im Februar diesen Jahres. Also wenn man sich so ein bisschen für Südostasien interessiert, ist das, glaube ich, so ein Werk, was man gelesen haben sollte. Auch weil Indonesien auf das Revolutionsverständnis im Westen doch einen sehr starken Einfluss hatte. Wesentlich mehr, als man das so heute glaubt und noch wahrnimmt. Was sich dann sehr negativ auf die Wahrnehmung von Revolutionen in Südamerika niedergeschlagen hat aus dem Westen heraus. Das aber nur als Randbemerkung. Also das wäre ein Buchtipp, den ich nicht weiter kommentieren werde an der Stelle. Wir können jetzt aber zum Bier kommen, weil ich habe ein Bier getrunken in meinem Urlaub immer noch. Ich hatte ja so viel getrunken, dass ich davon jetzt quasi bis zum nächsten Urlaub leben kann. Nicht nur Bier, sondern auch Wasser, wie ihr mitgekriegt habt. Heute aber ein Bier, und zwar ein Tux Nitro Milk Stout. Mhm. Von der Topa Topa Brewery, also wieder so ein Bier, was ihr nur schwer erlangen werdet in Deutschland. Aber dieses Tux Nitro Milk Stout soll schmecken nach Cake Batter, Macadamia Nut and Chocolate, also Kuchenteig.
Macadamia Nut and Chocolate, das ist ja gut.
Ich kann damit irgendwie immer nichts anfangen. Also ich habe da jetzt keinen Kuchenteig rausgeschmeckt. Es tut mir einfach leid. Aber Chocolate, okay, also so ein Stout, es ist ein gutes Stout, es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe auch einen leichten Schokoladengeschmack verspürt. Kuchenteig, weiß ich nicht, Macadamia-Nuss mit ein bisschen Fantasie, aber ich glaube, da braucht man mehr Erwartungshaltung, als ich es zumindest geschmeckt hätte. Ungeachtet dessen, an einem warmen Sommerabend trinkt sich das Bier extrem gut. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu trinken. Es hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Nur den Kuchenteig, den habe ich leider vergeblich gesucht.
Na gut, ich habe noch einen alkoholfreien Sekt zu besprechen aus deinem Weihnachtspaket. Da waren ja mehrere kribbelnde Weißweine oder Rosés drin und dann noch Cocktailbasen. Der, ich glaube, ist jetzt der dritte, den ich bespreche von den Sekten. Ich glaube, er spricht sich Kolonne Null, obwohl es geschrieben ist wie Kölönne, also mit dem durchgestrichenen O. Aber das ist vielleicht nur eine Formsache, denn eigentlich glaube ich, ich guck mal kurz, ist das eine deutsche Firma. Ja, Philipp Rösl ist der Gründer. Also ich denke, wir könnten es Kolonne nennen. Kolonne 0, Nummer 1, prickelnd. Ich finde das sehr lustig. Ich habe jetzt mehrere Getränke gehabt, wo die einfach so profan durchnummeriert waren, die so von wegen, wir brauchen hier keine modernen, aufregenden Namen, sondern wir können einfach nur Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 sagen, das reicht. Ja, also das ist Kolonne 0, macht generell alkoholfreien Wein und das ist Nummer 1, ein alkoholfreier Sekt, der, also offensichtlich sind die auch nur der Vertrieb und haben verschiedene Winzer, von denen sie den Wein beziehen, italienische, französische und deutsche Winzer, über die sie dann auch noch eine Cuvée herstellen. Und dieser Sekt war sehr lecker. Also man muss ja dazu sagen, ich habe den Eindruck, dass generell es sehr viel einfacher ist, alkoholfreien Sekt als alkoholfreien Wein herzustellen, weil offensichtlich die Kohlensäure hilft, damit es halt zusätzlichen Geschmack gibt und es nicht nur so nach Traubensaft mit Schwefel schmeckt. Was bei hochwertigeren alkoholfreien Sekten mir aber sehr auffällt, ist, dass sie auch weniger geschwefelt schmecken. Ich habe jetzt nicht so lange gewartet, dass ich eine Aussage darüber machen könnte, ob es deshalb auch weniger haltbar ist. Ich vermute aber nicht. Sondern ich habe jetzt einige gefunden, die tatsächlich nicht diesen unangenehmen Schwefelgeschmack haben. Bei günstigen alkoholfreien Weinen finde ich den ganz stark und auch bei manchen alkoholfreien Sekten, so aus dem Supermarkt, irgendwie der Rotkäppchen alkoholfrei oder so, die schmecken recht deutlich nach Schwefel. Und das ist bei den teureren nicht so. Oder zumindest den teureren, die ich bisher getrunken habe. Das heißt, der war süßer als ein trockener alkoholfreier Sekt. Auch das ist, glaube ich, immanent. Aber jetzt nicht total süß wie Traubensaft, sondern immer noch relativ frisch im Geschmack und ein bisschen zitronig und eben auch nicht mit so Bams-Kohlensäure, sondern einer relativ leichten Kohlensäure. Ja, es gibt, das muss man vielleicht dazu sagen, bei denen auch noch Sortenreine, also zum Beispiel Riesling, aber das ist jetzt eine Cuvée, wie gesagt, und ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt die einzelnen Trauben rausgeschmeckt habe oder sagen könnte, das ist jetzt ein französischer oder ein italienischer Wein. Was man schon schmeckt, ist das, was sie auch angeben, dass es nach Frucht schmeckt. Sie sagen nach gelber Frucht, Birne und Mirabelle. Ja, ich bin vielleicht nicht gut genug, mir Birne und Mirabelle vorzustellen, aber ganz klar schmeckt es fruchtig, ein bisschen süßlich und sehr feinperlig, also eher so in Richtung Cremant, weniger in Richtung, oder Prosecco, weniger in Richtung jetzt von einem deutschen Durchschnittssekt. Sie sagen ein Hauch typischer Brioche-Noten, das ist eigentlich mit dem Kuchenteig. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Brioche-Note rausgeschmeckt habe. Ich wüsste auch nicht, ob ich Brioche im Sekt mag, muss ich sagen. Also ich mag Brioche sehr gerne, aber also ja.
Das ist wie Kuchenteig im Bier.
Ist aber auch sowas, ne, was mich so ein bisschen stört an der Vermarktung, dass die schreiben, es schmeckt nach Brioche und dann steht da drunter Chin Chin. Da fühle ich mich landesmäßig verwirrt. Sie geben an, und das würde ich auch sagen, kann man zu Vorspeisen und zu Desserts trinken. Bietet sich an, schmeckt relativ leicht. Das heißt, man sollte es jetzt vielleicht nicht unbedingt zu schwerem Essen oder so trinken, sondern schon ein bisschen für sich. Aber schmeckt sehr lecker.
Also die Vermarktung von Getränken ist ja echt so ein Thema. Ich habe heute gelesen, dass es jetzt auch zunehmend mehr Teesommeliers gibt. Also das ist dann so der nächste große Trend, der uns ins Haus steht.
Ehrlich gesagt, das sind so Sachen, die finde ich halt spätrömische Dekadenz, wirklich. Also es ist so, wenn man jetzt im Kaffee irgendwelche Fruchtnoten und im Tee extra Teesommeliers, es gibt ja auch Brotsommeliers, ja, sowas. Also ich muss sagen,
ehrlich gesagt, beim Brot, seit ich nicht mehr in Deutschland wohne, habe ich da ein größeres Verständnis für.
Ja,
Das Erste, was ich mache, wenn ich nach Deutschland komme, ist Brot essen.
Ich habe auch überhaupt nichts gegen leckeres Brot und es gibt sicher auch große Qualitätsunterschiede, aber muss man jetzt eine Brotverkostung machen oder eine Teeverkostung? Ich finde nein.
Nee, gar nicht mal so, sondern das ist dann irgendwie, so habe ich es gelesen, abgestimmt. Also es gibt dann halt einfach Mahlzeiten, die abgestimmt auf den Tee sind oder Tee abgestimmt auf Mahlzeiten, man weiß es nicht, Henne oder Ei. Und das wird dann quasi im Paket verkauft. Wahrscheinlich kann man da nochmal ein paar Euro draufschlagen, weil das dann besonders feiner Tee ist und so weiter.
Ich habe kein Verständnis dafür.
Vor zwei Jahren haben wir gesehen, wie Hanna hier, ich war jetzt bei einer Teeverkostung.
Nee. Es ist eine Mischung aus, haben die Leute zu viel Zeit, zu viel Langeweile und zu viel Geld, wirklich.
Wahrscheinlich alles. Wer zu viel Geld hat, hat zu viel Zeit und dadurch viel Langeweile. Da merkt man, die Leute arbeiten nicht in der Wissenschaft.
Genau, und außerdem sind sie die faule Gen Z und müssten mehr Überstunden machen.
Genau, man muss sie motivieren, mehr unbezahlte Überstunden zu machen. Damit wäre die Sendung dann auch abgerundet.
Genau.
Damit wir nicht so viele überbezahlte Überstunden machen, www.mikroökonom.de. Da findet ihr alles Weitere zu Premium und so weiter. Könnt uns Spenden schicken, was ihr möchtet oder auch einfach nur kommentieren. Oder die Sendung in den sozialen Netzwerken verteilen. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis demnächst. Tschüss.
Bis demnächst. Tschüss.